Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die das Board gespielt haben, als wäre es Monopoly. Und die zwei neue Spieler in der ersten Runde des 26er NFL Drafts gezogen haben. Also zwei Spieler wurden von den Dolphins gewählt. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin Tobi!
Wunderschönen guten Morgen.
Es ist tatsächlich diesmal guten Morgen, ne? Und ja. Auch einen wunderschönen guten Morgen an dich, Micho.
Moin, moin.
Ja, die erste Runde ist also gerade vorbei, kann man sagen, also so von einer Dreiviertelstunde zu Ende gegangen. Wir haben jetzt 10:50. Also ihr bekommt hier fast quasi ungefiltert unsere Reaktion auf die Picks. Und ja, nachdem es insgesamt im Draft wild losging, ging es auch an 11 dann wild los, weil die Dolphins haben getradet und das mit den Dallas Cowboys. Und zwar haben die Dolphins an 11 den Pick 12 erhalten und die Picks 177 und 180. Das sind zwei Picks Ende der fünften Runde. Micho, ist der Value okay dafür, dass man einen Spot zurückgegangen ist?
Ja, also man hätte jetzt, man muss ja überlegen, was man aufgeben hat. Man hat also Caleb Downs abgegeben und welchen Spieler man dafür im Grunde genommen dafür bekommen hat. Und ja, es ist halt ein zusätzlicher Shot auf irgendwas. Es ist jetzt nichts Großartiges. Es ist jetzt nicht der Downtrade, von dem man sich zusätzlich Material erhofft hat. Aber es stört jetzt auch nicht wirklich. Also von daher, ja, ist vollkommen in Ordnung.
Ja, also vom Value her, also ihr könnt euch zwar Draft-Value-Charts anschauen, die würde ich aber halt gerade für diesen Draft so ein bisschen zurückstellen, weil der Draft allgemein nicht so stark besetzt ist, ne? Also deswegen sind diese Picks gerade in der ersten Hälfte der ersten Runde dieses Jahr ein bisschen weniger wert. Da kommt, also ich fand das vollkommen in Ordnung dafür, dass man wusste, was passiert. Genau, und dann ist etwas passiert, wo die NFL-Welt, also es gab Gerüchte über diesen Spieler, dass er ja bei einigen Teams sehr hoch auf dem Board war. Ich hatte nicht gedacht, dass wir eines dieser Teams sind. Aber an 12 haben die Dolphins dann Caden Proctor, Offensive Tackle oder Left Tackle von Alabama gedraftet. Der wird im Juni 21, also ist richtig jung, der ist 6'7 groß, also über 2 Meter, also der ist quasi genauso groß oder etwas, so ein Zentimeter, glaube ich, sogar größer als Patrick Paul und 352 Pfund schwer. Genau, der hat 3 Jahre in Folge bei Alabama gestartet auf Left Tackle. Aber Tobi, was war da deine Instant Reaction von Caden Proctor?
Ich hatte ihn mir natürlich vorher dann auch schon mal angesehen. Ich hatte ihn, also dass ich erwartet hätte, dass sie ihn nehmen, wäre übertrieben gesagt, aber gerade weil er eine relativ hohe Upside bietet, weil er halt 3 Jahre in Alabama gestartet hat und weil er halt noch relativ jung ist, unter der Maßgabe, dass die Dolphins nicht instant einen Spieler brauchen, in der Theorie, der von Tag 1 an zu 100% sein volles Leistungsvermögen adressiert, hatte ich ihn mir angeguckt. Ich hatte ihn aber eher auf der Liste, wenn wir jetzt weiter als einen Spot runtergegangen wären. Generell seht ihr mich natürlich mit einem leicht weinenden Auge, weil ich ja Caleb Downs relativ hoch hatte und es aber schon relativ klar war, als der Trade dann kam, weil auch die Cowboys ein klares Need haben, also es war jedem klar, was da passieren würde, dass die Dolphins Caleb Downs nicht nehmen würden, von daher, ich kann das akzeptieren, dass die Wahl auf Caden Proctor als O-Liner gefallen ist, von daher, man hat die Lücke in der fünften Runde geschlossen, die man hatte, weil man ja vorher, ich glaube, nach 151 erst wieder an 227 gepickt hätte. Man hat zusätzliche 2 Shots bekommen. Also für einen Spieler, den man wahrscheinlich an 11 oder an 12 hätte nehmen können. Von daher bin ich absolut fein mit.
Ja, Micho, hat unser General Manager John Eric Sullivan, hat er denn sein Wort gehalten? Weil man hat ja gesagt, dass man physischer werden will. Ne?
Ja.
Physis bleibt, Speed wird slow. Das sind ja so seine Worte. Also hat er da sein Wort gehalten und wie schätzt du Caden Proctor ein?
Ja, also meine erste Reaktion war, gefällt mir nicht. Und jetzt habe ich nochmal ein bisschen das Ganze sacken lassen können. Doch, gefällt mir. Also er war mein O-Liner Nummer 4 auf dem Board. Im Prinzip mein vielleicht Tackle Nummer 3. Also ich hatte ihn tatsächlich hinter Fano und Major. Da hat man ihn auch geholt. Für mich wird er wahrscheinlich eher ein Guard sein. Und als Guard hätte ich Joane vor ihm. Allerdings Joane ist ein reiner Guard. Und bei Caden Proctor hat man zumindest mal die Hoffnung, dass er aushelfen kann auf Tackle. Wenn mich nicht alles täuscht, ist Proctor ein reiner Left Tackle bzw. Left Guard. Left Tackle haben wir ja eigentlich mit Patrick Paul. Weiß nicht, ob man ihn versucht umzuschulen oder ob man ihn tatsächlich direkt von Anfang an auf Guard stellt. Es ist auf jeden Fall insofern positiv. Der Kerl hat eine Menge Upside. Wir wetten so ein bisschen auf die Upside. Wir haben auch die Zeit, ihn zu entwickeln. Ich erwarte nicht im ersten Jahr, dass er der Anker der Line ist und die super Leistung bringt. Das dauert auch bei O-Linern gerne mal eine Saison. Das fände ich also jetzt, die Erwartung fände ich sonst ein bisschen übertrieben. Aber was ich vor allen Dingen gut finde, ist, man gibt damit zum einen Devin A-Chain die Möglichkeit, wie heißt es, einen guten Run-Blocker vor sich zu haben, denn das ist Proctor. Und man gibt auch Malik Willis, indem man die Line verstärkt, auch Füße verstärkt, die Chance, mehr Zeit zu haben und damit zu zeigen, ob er wirklich ja, der Guy sein wird.
Ja, das ist ja im Prinzip einmal zur Disposition, weil es gab das Gerücht, dass die Lions halt hochgehen, um ihn zu holen. Und was man halt sagen muss, das ist halt eine Person, die sollte sich nicht so bewegen können. Also der hatte einen Vertical Jump, also Vertical Jump beim Combine von 32,5 Inches. Das ist genauso wie, ich weiß gar nicht, einer von den Wide Receivers oder so von Alabama. Die haben den gleichen, die wegen aber irgendwie 100 irgendwas Pfund weniger. Also das ist insane. Der war auf der Bruce Feldmans Freaklist Nummer 2. 2025, der hat 815 Pfund gesquattet. Also da ist so viel Potenzial drin und das ist im Prinzip das, was jetzt passiert ist. Er hat in seiner ganzen Karriere nur Left Tackle gespielt. Also das sind viele Snaps, aber es ist nur Left Tackle. Also ich bin da tatsächlich auch sehr gespannt, was die Dolphins in der Line vorhaben. Man hat jetzt schon gehört, Sullivan hat das gesagt, dass man sich vorstellen kann, dass Proctor alle vier Positionen bis auf Center spielen kann in der Line. Da habe ich eine gewisse Skepsis gegen, weil der halt bisher nur Left Tackle gespielt hat und selbst von Tackle auf Guard, das ist jetzt auch nicht, dass das immer und einfach funktioniert und alle Tackles im College sind dann super gute Guards, das funktioniert nicht. Aber man sieht ihn als Tackle, weil, warum bin ich mir das sicher? Weil, wenn du ihn nur als Guard siehst, dann hättest du auch das sichere Ticket haben können mit dem Outstanding Ioane und musst nicht auf die Upside gehen. Er hat letztes Jahr 2 Sacks zugelassen, 4 Hits und 15 Hurries. Das ist vollkommen solide. Der hat in seiner ersten Saison bei Bama richtig, richtig ins Gesicht bekommen, aber da war der auch 18. Und du spielst als 18-Jähriger zum Teil gegen Anfang 20-Jährige. Das ist einfach vom Körper her schon ein Thema. Und die Sache ist halt, er ist nicht konstant bisher. So, er ist noch nicht mal mehr 21. Wenn du als Team sagst, mit dieser Inkonstanz können wir umgehen und wir können den entwickeln, dann ist das insane. Also Dame Brugler zum Beispiel, also ich habe zwischendurch auch The Athletic, die Live-Show geguckt und ja, tut mir leid, dass ich jetzt in der Draft-Coverage sehr viel Dame Brugler hier heranziehe, aber es ist für mich aktuell einer der besten, wenn nicht sogar der beste Analyst und der meinte, auch wenn diese Inkonstanz wegkommt und Proctor sich auf Tackle etablieren kann, dann kann das mit dem Potenzial, was er hat, hätte das ein easy Top-5-Pick sein müssen dann, wenn er sein Potenzial halt ausschöpft. Deswegen ist er halt nicht in den Top 5, weil er halt zu inkonstant ist. Viele haben ihn deutlich später. Deswegen, ich würde schon sagen, es fühlt sich wie ein Reach an. Wenn jetzt aber die Lions hochgekommen wären an 10 oder so, um ihn zu draften, dann hätten wir in die Röhre geguckt sozusagen. Also dadurch, dass es diese Gerüchte gab und dadurch, dass die Dolphins ihn jetzt da gedraftet haben, glaube ich, dass die NFL bei ihm höher war. Das heißt, hat man immer so. Also man hat Spieler, wo die NFL höher ist, zum Beispiel jetzt bei Proctor, das war aber auch zum Beispiel Tess Simpson, der an 13 gegangen ist. Aber es gibt auch Spieler, bei denen die NFL niedriger ist. Das war zum Beispiel bei Bane so, wegen Fragezeichen eben. Und das war zum Beispiel auch bei Kendrick Faulk so, der jetzt ja erst Ende Runde 1 gegangen ist und nicht Mitte Runde 1. So, das nur mal so vom Gefühl, wie man das so einsortieren kann. Es fühlt sich trotzdem ein bisschen reachig an, sag ich mal. Aber es ist eine Wette und die muss dieser Coaching-Staff jetzt wirklich erfüllen, diese Wette. Der Coaching-Staff muss diese Wette halten und dann kann das was werden. Ich bin wirklich gespannt. Tobi, was glaubst du denn? Wo werden wir Proctor als erstes ausprobieren?
Also ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass wir Patrick Paul auf Left Tackle sehen werden und Proctor auf Left Guard erstmal ausprobieren. Schon alleine daher, dass wir dann den Vorteil in unserer Line haben, dass wir unseren letztjährigen Rookie, der ja Left Guard gespielt hat, in der letzten Saison auf seine angestammte Right Guard Position verschieben können, um da dann nochmal die Line an sich und die 5 Positionen insgesamt zu verbessern. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir ihn eher als Left Guard denn als Left Tackle sehen. Nichtsdestotrotz, sollte mit unserem Starting Left Tackle irgendwas passieren, kann er natürlich diese Position dann auch gut bis sehr gut ausfüllen. Von daher, du hast es mit Joane angesprochen, einen reinen Guard wollten die Dolphins ganz offensichtlich nicht, sonst hätten sie Joane dann tatsächlich auch genommen, sondern sie haben eben auch auf diese Flexibilität der Positionen gesetzt und ich denke, dass man das auch ausprobieren möchte und auch wird.
Micho, ich habe gerade schon die Worte auch von ich weiß, ob Sullivan war, ich meine, Sullivan hat es gesagt, dass er überall eingesetzt werden kann. Glaubst du, Tobi hatte jetzt gesagt, dass er wahrscheinlich auf Left Guards erstmal sich in der Liga akklimatisieren soll. Glaubst du, dass er eher unser Pick sein wird, der, wo wir Austin Jackson aktuell vielleicht nach innen schieben? Also, dass er auf Right Tackle vielleicht erstmal es probieren soll?
Also, ich muss nochmal betonen, man gucke sich mal an, wie in den letzten Jahren eigentlich Linemen der ersten Runde, wie lange die gebraucht haben, um sich zu akklimatisieren. Das hat, außer bei den absoluten Super-Prospects, die es in diesem Draft nicht gab, und das ist auch ein Caden Proctor nicht, hat das so immer eine Weile gedauert. Und auch aus Akklimatisationszwecken kann ich mir vorstellen, dass man ihn zuerst auf Guard setzt, dass er aber perspektivisch Austin Jackson ersetzen soll. Das wäre so meine Vermutung. Also, dass er quasi jetzt im ersten Jahr, und deswegen hat man Austin Jackson auch noch, dass man im ersten Jahr ihn langsam an die NFL ranführt, dass er Snaps auf den verschiedensten Positionen kriegt, dass wir persönlich damit rechnen müssen, dass da auch gerne mal was schiefläuft und dass erst danach er endgültig auf endgültig auf Tackle ausprobiert wird und wenn das halt nicht klappt, dass er dann wieder auf Guard wechselt. Aber so sehe ich tatsächlich die Reihenfolge.
Genau, interessanter Punkt. Würdest du ihn dann direkt schon auf Right Guard schieben, wenn er dann auch versuchen soll, Right Tackle zu spielen?
Weil das ja auch. Das hat Tobi gerade eben schön gesagt mit Savi. Wenn auch Savi brauchte ja seine Zeit und Savi ist eigentlich ein Right Guard. Jetzt hat Savi beides aufprobiert. Auf links hat es nicht gut funktioniert. Und Caden Proctor kommt ja eigentlich eher von der linken Seite. Ich würde, also von daher würde ich ihn erstmal zur Akklimatisation links lassen und Savi nach rechts nehmen, weil Savi halt rechts die Erfahrung hat. Und dann mal gucken, inwiefern es beiden ganz gut tut. Und dann, wie gesagt, ihn zwischendurch hin und her schieben.
Ja, also da ich bin tatsächlich, ich bin gespannt, wie die Dolphins dort den unseren ersten Pick unter dem neuen Regime einsetzen werden. Aber hier auch da das neue Regime, wir investieren direkt in die Trenches, also es ist genau das, was man gesagt hat. Ich finde, das ist sehr erleichternd und wir sind hier nicht mit irgendeinem crazy Wide Receiver Pick oder so, der eigentlich auch da wäre ja eigentlich nur mal Kyle Lemon da gewesen, aber das ist für mich zumindest schon mal positiv, dass man hier auch Wort hält und genau in die Richtung geht, was man vorher gesagt hat. Gut. Und dann ging die erste Runde so weiter. Es gab positive, negative, interessante Überraschungen. Ich will das gar nicht als positiv und negativ frame. Deswegen interessant. Und dann gab es auf einmal einen zweiten Trade. Und die Dolphins sind hochgegangen. Und zwar haben die Dolphins mit den 49ers getradet. Man ist von 30 auf 27 hochgegangen und hat dafür Pick 90 abgegeben, aber Pick 138 bekommen. Also man ist quasi 48 Spots zurückgegangen von Runde 3 in Runde 4. Eine Runde quasi, um 3 Spots in der ersten Runde nach oben zu kommen. Tobi, wie empfindest du diesen Trade? Also vom Value her, ist das okay oder war das ein bisschen zu teuer?
Also vom Value her ist es absolut okay und vom Spieler her, es gab ja durchaus auch die Gerüchte, dass Chris Johnson Ende der ersten Runde gehen würde und vom Potenzial her und von dem, was er schon gezeigt hat, kann ich absolut gut nachvollziehen, dass man sich entschieden hat, man hat ja jetzt quasi keinen Pick abgegeben, sondern ist einfach nur mit dem eigenen Pick 48 Spots nach hinten gegangen. Sehe ich jetzt als nicht so dramatisch an. Da bietet mir der, oder aus meiner Sicht bietet der Spieler Chris Johnson einfach so viel auch an Physis und an Potenzial an, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann. Also ich kann... Das finde ich richtig, ich fand den Move richtig gut und absolut nachvollziehbar für den Spieler, das so zu tun.
Ja, also ich meine das auch. Wir haben jetzt einen Pick-Trade, also wir haben jetzt 13 Picks in diesem Draft. Wir haben jetzt einen Top 100 Pick abgegeben. Genau, dafür picken wir dann zweimal in Runde 4, dreimal in Runde 5. Das ist auf jeden Fall, also ich bin gespannt, wie das dann noch so weitergeht, aber da werden wir am Ende der Folge nochmal kurz drauf eingehen. Und dann haben die Dolphins eine weitere Schwachstelle sozusagen in ihrem Team beseitigt, so kann man das sagen. Und man hat Cornerback Chris Johnson von San Diego State gedraftet. Der ist, wird im November 22, der ist 6 Fuß groß, 193 Pfund schwer. Er hat bei San Diego State in den letzten beiden Jahren alle Spiele gestartet, also war dort klarer Cornerback Nummer 1. In der Zeit hatte er 4 Forced Fumble. Er hatte 13 Pass Deflections und 5 Interceptions. Also das ist gerade in der letzten Saison 4 Interceptions. Das ist in jedem Fall eine gute Production, genau, das ist das Wort, nicht Protection. Er ist nicht Proctor, der Protector, sondern da geht es um die Production. Genau, Micho, was war denn dort dein initialer Gedanke? Auch eher, weiß ich nicht, oder war es da direkt
etwas wie lang besser? Wie lang darf ich reden? Wie weit darf ich ausholen? Also meine allererste Reaktion war, gefällt mir. Dann habe ich nochmal genauer drüber nachgedacht und diesmal ist es genau auf der umgekehrten Seite. Erstmal finde ich witzig, dass wir tatsächlich am Abend vorher, besonders Tobi und ich und auch Nuriko, dass wir noch in unserer Gruppe ein bisschen drüber diskutiert haben, wie gut die Spot 30 zum Downtrade ist. Keiner von uns hat damit gerechnet, dass es wirklich in die andere Richtung geht. Und grundsätzlich vom Value her hochzutraden, finde ich vollkommen okay. Man muss auch sagen, dass man dann vielleicht später Spieler hätte, die, man kommt vielleicht später dran und sagt dann von wegen, dann ist der Spieler nicht mehr da und auch in Runde 2 oder sowas. Alles gut. Mein Problem ist tatsächlich so ein bisschen Chris Johnson, weil ich bin nicht so hoch bei ihm. Das ist eher so mein Problem. Es gab mehrere Cornerbacks, die auf dem Board gewesen wären, die ich gerne gehabt hätte. Und wo es auch so aussieht, dass einer wahrscheinlich auch, oder möglicherweise, das weiß man halt nie genau, bis in Runde 2 zu uns fällt. Das wäre Avin Terrell, hatte ich hier, Colton Hood, Brandon Cici. Eigentlich hatte ich auch Will Lee höher als Chris Johnson. Ich war von Chris Johnson oder bin von Chris Johnson nicht so der Riesenfan. Ich habe Sorge bei ihm. Und zwar, dass er bei der Tendenz dass er gegen die stärkeren Receiver einfach kein Land sieht. Dass er wirklich komplett kein Land sieht und da untergehen wird. Er ist für den Typ, für so einen Jalen Waddle, dafür ist er geeignet. Aber für was anderes habe ich fast das Gefühl nicht. Man muss gucken natürlich, wie man ihn einsetzt, aber da habe ich so mein Problem mit und deswegen ist mein Problem nicht die Position, nicht das Hochgehen selber. Mein Problem ist tatsächlich da eher mit dem Spieler, weil ich an dem Spieler starke Zweifel habe. Ich hätte ihn Ende Runde 2, Anfang Runde 3 genommen und deswegen finde ich es halt heftig, ihn in Runde 1 zu nehmen. Ja, vom Prozess her, weil du nach dem Value gefragt hast, klar, muss man das so machen, wenn man von ihm auch so überzeugt ist? Ja, muss man das so machen. Ich bin der Meinung, man hätte von ihm nicht überzeugt sein müssen. Aber gut, jetzt ist es so. Und dann wollen wir das Beste aus ihm rausholen, ne?
Ja, ich sag mal, also ich bin schon ziemlich, also ich mag, also Avin Terrell ist halt so ein Draft-Crush von mir, deswegen, da kann ich nicht, also das wäre unfair, mit einem Draft-Crush direkt zu vergleichen, aber ich hatte ihn definitiv vor McCoy, jetzt durch die Verletzung. Ich habe ihn vor all den anderen. Avin Terrell war in dem Maße, dadurch, dass McCoy gefallen ist, Cornerback 2 und er war Cornerback 3. 6 Fuß groß. Also er hat da definitiv auch nicht die Probleme, die Terrell hat. Er ist stärker als Terrell. Aber, das haben wir in der Cornerback, in der Defensive Back-Folge auch nochmal gesagt, dieser Draft allgemein, da gibt's nicht diese Bully-Corner, wie zum Beispiel Sauce Gardner, die gab's jetzt einfach nicht. Er kann outphysicked werden, wegen seiner Größe, also er ist 6 Fuß groß, das ist jetzt nicht der Größte, aber er ist auf jeden Fall ein Spieler, der sich immer reinhängt und der halt Ball-Production hatte. Er hat halt in Anführungsstrichen nur bei San Diego State gespielt. Das ist so ein bisschen das Fragezeichen. Aber eine kleine Insight, die auch dort nochmal kam von Dane Brugler war, weil der hatte ihn relativ hoch gleich am Anfang der Saison, weil Dane Brugler fängt vor der Saison quasi an und hat gleich so einen Überblick, weil er sich natürlich schon seit Ewigkeiten Notizen macht zu den Spielern. Und so in der Mitte der Saison hat er dann mal auch ein paar NFL-Scouts mehr befragt zu ihm. Weil McNeil Warren, der Safety, der auch noch auf dem Board ist, der hatte das gleiche Problem, der kommt von Toledo, auch keine Big School, keine Big Conference. Und bei Chris Johnson war es tatsächlich so, dass Scouts meinten, der wird halt eine 5-5-5 laufen beim Combine, der ist halt eine 4-4 gelaufen. Also eine 4-5-5, genau, nicht 5-5-5, eine 4-5-5 wird er laufen, 40-Yard-Dash. Deswegen, und das war so okay, interessant, und der ist halt eine 4-4 gelaufen. Darauf leise ich natürlich vorbereitet, alles tutti, nur damit ihr da auch so ein Gefühl für bekommt. Und er ist halt ein physischer Corner, der halt nicht der größte ist. So würde ich ihn halt beschreiben. Und also ich glaube, dass tatsächlich das jemand ist, der im Prinzip genau das ist, was auch Hafley haben will, logischerweise. Wir gehen dafür hoch. Und der halt sehr physisch ist, der wirklich auf den Routen sitzen kann, auch da mit einem gewissen Auge spielt. Gerade beim Deep Ball kann er unheimlich gut den Ball tracken. Also er verliert eigentlich nie die Koordination. Das ist so ein Thema. Er ist manchmal gegen den Lauf, er ist da sehr engagiert gegen den Lauf. Aber da fehlt ihm manchmal ein bisschen die Muskelmasse. Daran kann man aber arbeiten. Das ist definitiv was, wo er eine Möglichkeit hat oder wo er noch dran arbeiten muss. Und ansonsten ist tatsächlich, also sehe ich da einen Spieler, der sich bei uns, also als Cornerback 1 definitiv etablieren kann. Tobi, was ist denn noch dein Gefühl zu Chris Johnson.
Ja, auch da hat es viel, wie du schon sagst, mit Physis und mit Entwicklungspotenzial zu tun. Das geht also auch so in die Richtung, was uns quasi vorher schon angedeutet wurde. Und ich sehe den Spieler, obwohl er jetzt nur bei einem nicht so großen College gespielt habe, schon mit einem sehr, sehr, sehr großen Entwicklungspotenzial. Und ich gehe davon aus, dass der Uptrade sein musste, weil er von der NFL und von den Franchises an sich auch da in der Range gesehen wird. Also das sind nicht nur wir, die wir ihn wahrscheinlich relativ hoch jetzt gepickt hatten, sondern da ist der Konsens relativ klar, dass er schon jemand ist, der sich zu einem veritablen Starter auf Cornerback entwickeln kann. Und da wir ja auf der Cornerback-Position momentan im Roster sehr viel Masse und wenig wirklich echte Klasse haben, hilft uns Chris Johnson da in der aktuellen Situation aus meiner Sicht schon weiter und wird sich auch in der kommenden Saison da weiterentwickeln können, weil es, wie du sagst, nichts ist, was man nicht entwickeln könnte. Da ist jetzt nichts, wo ich sage, das kann er vielleicht nicht lernen, sondern das traue ich dem neuen Coaching-Staff durchaus zu, in Klammern gerade auch aus wegen der Erfahrungen aus Green Bay, wo ja nicht immer so die hochgehandelten Cornerbacks gespielt haben, sondern da schon eine Entwicklung sichtbar war. Das traue ich auch Chris Johnson zu, dass er das bei uns machen kann. Von daher, auch ich bin da völlig, völlig zufrieden mit.
Alles klar. Und dann wollen wir mal, bevor wir in unsere nächsten Picks noch kurz gehen, einfach mal so ein allgemeines Gefühl einholen, weil es war ja schon zwischendurch sehr wild, gerade am Anfang an 3 Love gegangen, die Gerüchte waren dann wahr. Carnell Tate an 4, das war für viele, viele wahrscheinlich schon ein Schocker. Ähnlich wie der Schocker an 13, Ty Simpson. Also das war wirklich, wirklich krass. Die witzigste Geschichte war das wohl mit Makai Lemon. Der hat schon den Anruf an 21 von den Steelers, die ihn draften wollen, aber die Steelers haben nicht mitgekriegt, dass die Eagles hochgegangen sind an 20 und die haben dann Makai Lemon gedraftet und die konnten ihn erst nicht erreichen, weil er gerade mit den Steelers am Telefonieren war. Solche Geschichten schreibt halt wirklich nur der Draft. Micho, was sind denn so deine Sachen oder was nimmst du mit aus der ersten Runde des Draftes heute oder halt 2026?
Ja, also grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die NFL oder die Teams auch nicht hoch waren bei dieser Draftklasse, dass viele da, ich will jetzt nicht sagen, egal gewesen sind, aber dass vielmehr auf die Potenzialpicks geguckt wurde. Dementsprechend die Rams zum Beispiel mit Ty Simpson, die gehen tatsächlich diesen Packers-Way. Die haben zwar noch ihren Franchise-Quarterback, sagen, wir bauen aber einen Quarterback im Nachhinein aus und haben gesagt, von wegen, ach, das ist sowieso kein Spieler auf dem Board, der uns jetzt wirklich weiterhilft. Also nehmen wir Ty Simpson direkt schon mal, investieren wir mal in die Zukunft und gucken, was wir haben. Das heißt, wir sind mit ihrem First-Round-Pick relativ freigebig umgegangen. Ich hatte also das Gefühl, dass der First-Round-Pick dieses Jahr nicht so viel wert ist. Das hat man an so einigen Stellen, fand ich, gesehen, auch bei dem, was, wenn man sieht, was zum Teil noch auf dem Board ist, was gepickt worden ist, wie getradet worden ist. Ich glaube, mit für viele überraschend war ja die Geschichte mit Reuben Bain. Er ist nicht ganz so tief gefallen, wie du das gesagt hast, Nico, aber er ist tief gefallen. Ja, und was mich persönlich gefreut hat, ist, dass die NFL auch bei Jordan Tyson hoch war, dass er Top 10 gegangen ist. Und wie wir in unserer Defensive-Folge gesagt haben, Jermaine McCoy wurde das Knie geredflaggt, der ist ja runtergefallen. Und das wäre tatsächlich eine Frage, die ich euch auch gleich noch stellen würde. Nämlich, könnt ihr schon mal drauf rumdenken, was ist, wenn der noch dran ist, wenn wir in Runde 2 picken?
Gut, da denken wir dann gleich mal drüber nach. Ich denke, was man klar sehen kann, ist, dass die NFL gezeigt hat, wie sehr sie die Tackle-Class schätzt, beziehungsweise wie groß der Drop-Off doch ist, weil es wurden tatsächlich jetzt 9 O-Liner gedraftet. Es sind jetzt quasi noch Chase Besantis und Pregnon. Ich gehe davon aus, dass die in den ersten 10 Picks gehen, in der zweiten Runde jetzt. Und danach ist wirklich ein riesen Drop-Off. Also das ist, deswegen hat da Sullivan meiner Meinung nach auch den Fokus gut gesetzt. Es waren viele Edge-Defender, die gedraftet wurden, 6 Stück. Wide Receiver vielleicht weniger als gedacht. 2 Running Backs, auch sehr überraschend, 2 Quarterbacks. Und Tobi, und von dir mal noch so ein kleines Fazit zur allgemein zur ersten Runde.
Also vieles tatsächlich ein bisschen überraschend. Es ging ja relativ erwartbar los. Auch die Möglichkeit, dass Jeremiah Love an 3 gehen könnte, hatte man ja gerade in den letzten Tagen schon mal gehört, aber es sind einige Spieler dabei, tatsächlich, die NFL wesentlich höher hatte, als ich zum Beispiel. Also, dass Carnell Tate an 4 geht, hatte ich jetzt nicht erwartet. Dass Delane zu den Chiefs gehen würde, war möglich. Dass die Chiefs für ihn an 6 hochgehen, hat mich ein bisschen überrascht, dass Fano der beste Tackle im Draft geworden ist. Das hatte ich auch erwartet. Ich hätte, ehrlich gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass wir Caleb Downs nicht nehmen würden. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Bei Ty Simpson, also ich habe erwartet, dass der in der ersten Runde irgendwann geht, weil irgendwer das Wasser nicht halten kann. Dass es jetzt die Rams an 13 waren, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Und generell, gerade auch wenn man so in die Division guckt, habe ich an der einen oder anderen Stelle die Augenbraue hochgezogen. Dass die Jets jetzt einen Tight End an 16 nehmen, obwohl sie Mason Taylor haben und letztes Jahr gedraftet haben, das hat mich ein bisschen überrascht, aber wir hatten das ja auch schon mal besprochen, dass er wahrscheinlich eher auch als Big Body Target gesehen wird und weniger so als der klassische Tight End. Das mit der Tackle-Klasse allgemein hast du angesprochen. Da ist jetzt also an Tag 2 nicht mehr ganz so viel da, was den Pick von Caden Proctor für mich noch ein bisschen, also eine Nuance wertvoller macht, dass wir ihn genommen haben, bevor dann der ganze Offensive Tackle-Hype wirklich tatsächlich dann sehr viel Fahrt aufgenommen hat. Du hast es erwähnt, dass 9 Stück insgesamt gegangen sind. Und was mich ein bisschen erstaunt hat, war die Tatsache, dass wir, ich glaube, 2 oder 3 Indivisional Trades in der ersten Runde gesehen haben. Das ist da also dann tatsächlich auch Franchises gibt, die dann mit ihren Divisionsrivalen sich auseinandergesetzt und mit denen getradet haben. In erster Linie, dass Dallas sich mit Philly zusammensetzt und da einen Trade bastelt, dass die Patriots mit Buffalo sich da auseinandersetzen. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
Alles klar. Das sind doch schon mal, damit habt ihr auch so eine kleine Allgemeinheit, was so den NFL-Draft insgesamt angeht. Ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das so entwickelt wird. Und ja, die Jets mit 2 Drafts wahrscheinlich hintereinander, wo sie 3 First-Round-Picks haben, das ist schon stark. Bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Die Competition ist auf jeden Fall nicht kleiner geworden innerhalb der Division. Genau, die Dolphins haben jetzt an morgen Pick 43, 75, 87 und 94, Stand heute Morgen 6.45 Uhr. Und dann an Tag 3 130, 138, 151, 177, 180, 227 und 238. Also es sind jede viele Picks, jede Menge Picks natürlich, um das Team neu aufzubauen. Und Tobi, Micho hat ja gerade eine Frage gestellt. Würdest du an 43 McCoy draften, wenn er soweit noch weiter fallen sollte?
Also für mich ist die rote Flagge, die da wohl offensichtlich gesetzt worden ist und die Probleme, die er da, ich glaube Knie hat er, ne? Die er da so mit seinem Körper hat, so massiv, dass ich da tatsächlich auch an 43 die Finger von lassen würde. Das
vielleicht kurz zur Einordnung. So wie es aussieht, ist neben dem Kreuzbandriss ist wohl im Knie auch was am Knochen und am Knorpel und er muss auch erneut operiert werden, voraussichtlich.
Ja, genau, also da sind so viele Fragezeichen und wir sind da ja in der Vergangenheit durch Injury Prone und so immer eher geschlagen als gesegnet worden. Von daher, ich würde das Risiko nicht eingehen. Darüber hinaus kann ich mir nicht, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass wir an 27 Cornerback gehen und dann mit dem nächsten Pick an 43 nochmal dieselbe Position adressieren werden. Da sind andere Positionen, wo wir gewisse Needs haben, für mich einfach dann an der Stelle wichtiger, als dass ich da dann Jermaine McCoy wählen würde.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man, je nachdem, wie hoch man den Value hat und man sagt, man kommt da nicht dran vorbei, durchaus nochmal auf Cornerback und dann McCoy geht. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Er würde ja auch super einfach zu Halfley passen. Also das definitiv. Aber ja, ich glaube, die Red Flags sind jetzt auch durch diese erneute Operation, die jetzt im Raum steht, beziehungsweise die ja, ich weiß gar nicht, ob sie schon confirmed ist, aber da ist halt wirklich, also für mich ist die Red Flag und gerade mit unserer Historie, mit dem neuen Regime. Für mich wäre das zu groß, das Thema. Micho, wie siehst du das denn selber?
Also, ja, ist eine schwierige Geschichte. Um es vielleicht nochmal klar zu sagen, Jermaine McCoy wäre vom Skillset her meiner Meinung nach besser als man zu Delaney, wenn er denn fit wäre. Knie ist natürlich eine ganz gefährliche Sache. So geredflaggt, ist schon schwierig. Runde 2, glaube ich, kann man das Risiko eher eingehen. Aber, und das ist jetzt eine Sache, die ich mit Hinblick auf die nächsten Draftrunden sehen muss, Runde 2 greifst du noch den Value ab. Unsere Picks, die wir haben, eher Richtung Ende Runde 3, da kommt doch schon, egal was für Spieler man nimmt, da ist schon ein tierischer Drop-off. Das heißt, eigentlich muss der Pick in Runde 2 noch richtig sitzen. Deswegen würde ich in Runde 2 das Risiko nicht eingehen. Ich hoffe ja, dass einer der guten Receiver noch auf dem Board ist, weil die werden in Runde 3, wenn wir dran sind, auch nicht mehr verfügbar sein. Und da gebe ich insofern Tobi recht. Warum sollst du einen Spieler holen, wo es wirklich riskant ist? Auf die Gefahr hin, danach wirklich sind ja später nicht mehr die Spieler zu bekommen, die dich wirklich dann hundertprozentig weiterbringen. Und das brauchst du im Moment im Rebuild. Und deswegen würde ich ihn in unserer Situation in Runde 2 nicht nehmen. Und ich glaube nicht, dass er bis in Runde 3 geht, weil es gibt dann wahrscheinlich einige, die sagen, okay, wir haben einen großen Need auf Cornerback. Die anderen Cornerbacks, die hole ich lieber noch später. Das Risiko gehen wir jetzt. Ne? Ja. Von daher, ich würde nicht wählen. Ich glaube aber, dass er in Runde 2 gehen wird.
Ja, ich gehe auch da so ein bisschen von aus, dass er wahrscheinlich in Runde 2 geht, aber es ist halt, er wird wahrscheinlich bei vielen Teams einfach wirklich vom Board genommen worden sein, aufgrund dieser Geschichte. Ja, und du hast es schon angesprochen, Micho, also wir sind ja dann an 43 wieder dran, also 10 Teams picken noch vor uns und das Board ist so, ich meine, klar, es ist so ein bisschen vielleicht gefallen wie erwartet, zum Teil aber auch nicht, also es gibt durchaus noch einige Spieler, die sehr interessant sein können für uns, ist natürlich die Frage, fallen sie bis uns? Der ein oder andere wird sicherlich bis uns fallen, der ein oder andere sicherlich nicht. Aber Tobi, wen würdest du denn an 43 jetzt so schätzungsweise gerne sehen für uns?
Also ich würde tatsächlich einen Wide Receiver gerne nehmen wollen. Und da sind ja in der Range quasi Denzel Boston, Chris Brazell, Jeremy Bernard von Alabama da. Ich würde aber eher, glaube ich, mich für Chris Bell von Louisville entscheiden. Der gefällt mir an der Stelle ganz gut.
Okay, Micho, wie sieht bei dir der Wunschzettel so aus?
Meine Hoffnung wäre Denzel Boston. Ich gehe nicht davon aus, dass er bis dahin fällt. Und jetzt sage ich was ich selten sage. Wenn man den Spieler will, oder auch wenn man meinetwegen einen Chris Bell will, wie heißt es, wenn man einen Jeremy Bernard will, bei Jeremy, also ich glaube für die Spieler, weil die in der relativ hoch sind, also Denzel Boston, Chris Bell, Jeremy Bernard wären so die nächsten. Ich glaube, dass man dafür vielleicht sogar hochtraden muss. 4-5 Spots, was ich auch okay finden würde. Vielleicht würde ich das sogar dann dementsprechend Sally raten. Bei Malachi Fields, den du ja, glaube ich, ganz gerne magst, Rico, der glaube ich, dass er an 43 noch verfügbar sein wird. Das könnte auch noch eine Variante sein. Danach geht es aber wieder, meiner Meinung nach, kommt wieder dieser große Drop-off. Wenn die schon alle vom Board sein sollten, würde ich tatsächlich auch dann keinen Receiver mehr nehmen, sondern mich eher Richtung Edge oder sogar Linebacker umgucken.
Ja, ich glaube, also, ja, ich fange mal an. Malachi Fields, das wäre jetzt schon ziemlich rich an der Stelle, also auch ein kleinerer Reach. Bei manchen ist ja in Runde 3. Also, ich sehe das schon, also für mich wäre das okay. Aber ich denke auch, Denzel Boston wird wahrscheinlich nicht mehr da sein. Ich denke aber, zumindest einer von Jeremy Bernard oder eben Chris Bell wird noch da sein, weil man hat auch noch Emmanuel McNeil Warren, den Safety von Toledo, der ist noch auf dem Board. Ich gehe auch fast davon aus, dass wir noch einen kleinen Cornerback-Run erleben werden, bevor wir wieder dran sind, weil eben Avian Terrell, Colton Hood, die haben alle, die haben beide so ein bisschen First-Round-Hype gehabt. Und dahinter ist dann gleich D'Angelo Ponce zum Beispiel. Brandon Cissé ist dann wahrscheinlich nicht in dieser Verlosung mit drin, aber da wird was passieren. Was ist mit den Defensive Tackle? Also gerade Caden McDonald, aber auch Christian Miller. So sind das Spieler, die vorher noch gehen. Und wir haben noch die beiden Guards. Also Kalen Rutledge sondern Chase Bisantis und Emmanuel Pregnon. Also ich glaube, dass da tatsächlich, deswegen bin ich tatsächlich eher davon überzeugt, dass man, wenn man Denzel Boston haben will, ich glaube, dafür muss man wahrscheinlich hochtraden. Für einen der anderen wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz, zum Beispiel Cyan Young würde ich auch als Edge, also Edge-Spieler von Missouri, den würde ich auch gerne sehen bei uns. TJ Parker wäre dann für mich ein hinter Cyan Young. Also wenn ich Edge jetzt nochmal stacken würde. Cassius Howell ist für mich kein Thema, weil der hat noch kürzere Arme als Bane. Also ich glaube auch nicht, dass der jetzt, ich glaube auch, dass der eher Ende Runde 2 oder in Runde 3 geht, aufgrund der Arme. Weil wir haben bei Bane gesehen, der ist bis an 15 gefallen. Genau, also das einmal zu den Positionen. Micho, du hast es schon gesagt und das finde ich sehr gut, dass du das angesprochen hast. Und zwar Linebacker, und da wären Jacob Rodriguez, der Linebacker von Texas Tech, oder CJ Allen, der Linebacker von Georgia, vielleicht interessante. Das sind wahrscheinlich die einzig beiden Linebacker. Jake Golday von Cincinnati oder Anthony Hill kommen dahinter, das wäre für mich ein bisschen reich wieder, also ähnlich wie Malachi Fields, aber das wären für mich zumindest Spieler, die auch, also die ersten beiden, Rodriguez und Allen, wären für mich auch Spieler, die interessant wären und durchaus möglich wären. Also ich habe euch jetzt sehr, sehr viele Spieler genannt und wahrscheinlich alle Spieler, die noch irgendwie möglich sind an 43. Wahrscheinlich waren es mehr als 10. Damit habt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es einer dieser Spieler werden. Genau. So sehe ich das zumindest. Und ja, also ich sag mal so, ich glaube, wir könnten auch nach Tag 2 dann zurückblicken und sagen, die Dolphins haben ihr Wort gehalten, weil die erste Runde hat gezeigt, in welche Richtung die Dolphins gehen wollen. Und ich habe gerade vor der Aufnahme noch das Video gesehen, als die Dolphins Kane Proctor angerufen haben, Das war schon sehr, sehr warm. Also das war sehr herzerwärmend, weil einfach, wie oft er sich bedankt hat, dass sie einen Shot genommen haben auf ihn natürlich. Und das ist halt einfach eine schöne, schöne Geschichte auch da, diese Wertschätzungsseiten des Spielers für die Dolphins zu sehen. Und das ist halt nicht normal, dass das dann auch so geäußert wird. Das fand ich sehr schön. Er hat auch nicht mit seinen Emotionen zurückgehalten, hat gesagt, dass so ein paar Tränen geflossen sind, hat, ja, das fand ich jetzt einfach auch nochmal gut oder interessant, schön zu erwähnen. Das fand ich nämlich eigentlich ein sehr, sehr schönes Video. Ich meine, die Videos gibt's überall und alles gut, ne? Aber das fand ich einfach schön, auch in der Kommunikation. Es wirkte weniger cringe wie in den letzten Jahren und damit möchte ich gar keinen Shade werfen auf irgendwen, aber das auch in der Kommunikation sind die Dolphins einfach deutlich klarer geworden als in den vergangenen Jahren. Das würde ich noch sagen wollen. Genau. Tobi, gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest?
Nö, also wie gesagt, ich bin ganz zufrieden.
Hervorragend, da haben wir einen zufriedenen Tobias. Micho, was muss man machen, um einen zufriedenen Micho zu haben?
bin ja immer der Kritiker. Nee, alles gut. Also, auch wenn ich jetzt Chris Johnson tatsächlich kritisiere oder sowas, ich glaube, für eine genauere Draft-Analyse muss man sehen, wie das Board gefallen ist, wie es weitergeht im ganzen Draft. Und ehrlich gesagt, freue ich mich jetzt auf Tag 2. Weil ich glaube, dass wir da noch ein bisschen was erwarten können und weil wir dann sehen, wie das Team sich formt. Das heißt, wir kriegen schon einen schönen Blick darauf, in welche Richtung das Team gehen wird, auch wenn nicht jeder Pick sitzen wird am Ende. Aber das macht Freude. Das macht Spaß, dann zu sagen, okay, ich möchte dazu vielleicht noch sagen, wir haben ja, oder es wurde ja auch im Podcast, gerade hier Downset Talk und sowas, gesagt, so wegen, oh, Miami wird nächste Saison keinen Spaß machen oder sowas als Fan. Wenn ich nur Erfolg will, vielleicht nicht. Aber ich kann auch Spaß damit haben, wenn ich sehe, wie ein Team wächst, wie ein Team entsteht und wie vielleicht auch was Langfristiges entsteht. Und dafür haben wir jetzt die erste Basis gesehen. Die nächste Basis sehen wir heute Nacht. Also jetzt quasi von Freitag auf Samstag. Und darauf freue ich mich und damit bin ich zufrieden.
Ja, das sind doch wundervolle Worte zum Abschied der ersten Runde. Lasst es uns gerne wissen, was ihr von der ersten Runde haltet. Ihr seid super aktiv auf Instagram. Das macht super Spaß, sich da mit euch auszutauschen. Auch da sind die, entweder einige von euch sind richtig hyped, andere sind ein bisschen verhaltener. Also ähnlich wie bei Micho, das sagen, der erste Pick oder der zweite Pick sind jetzt nicht so meins. Aber insgesamt ist keiner komplett enttäuscht und das ist ja auch schon mal etwas. Und ja, lasst es uns gerne wissen. Wie fandet ihr die erste Runde? Worauf freut ihr euch? Was wäre eurer Meinung nach noch wichtig? Und dann hören wir uns hier auch sehr bald schon wieder. Und mir bleibt dann jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.